Dude, your life ain't worth it, man. Come on, Cap. He's right here.
Meterhoch schlagen die Flammen aus dem Kiefernwald. Beißender Qualm trübt die Sicht und noch immer kämpfen die letzten Bewohner des Tals mit Gartenschläuchen um ihre Häuser. Feuerwehrmänner müssen sie in letzter Minute fast gewaltsam evakuieren. Jeden Sommer wiederholt sich dieses Bild an vielen Orten der westlichen USA. Im August 2003 hatte es Missoula getroffen, die zweitgrößte Stadt des Bundesstaats Montana am Rande der Rocky Mountains.
Wenn der Wald brennt. Die Ökologie des Feuers. Eine Sendung von Dirk Asendorf.
Come on, out, let's go.
Moskau unter der Rauchglocke, Griechenland in Flammen, Brandrodung am Amazonas. Weltweit steigt die Zahl der Waldbrände und der Schaden wächst. Selbst in Deutschland erhöht der Klimawandel die Waldbrandgefahr. Doch nicht jedes Feuer ist schlecht. Einige Baumarten brauchen es zur Vermehrung und mancher Waldbrand lässt sich mit Feuer sogar verhindern oder bekämpfen. Wissenschaftliche Institute für Feuerökologie untersuchen diese Zusammenhänge. Das älteste und weltweit größte befindet sich am Regionalflughafen von Missoula. Direkt nebenan sind auch die Smoke Jumpers zu Hause, die schnelle Eingreiftruppe der USA zur Waldbrandbekämpfung. Per Flugzeug eilen sie zu den Brandgebieten und springen am Fallschirm direkt vor den brennenden Wald. Das sorgt für spektakuläre Bilder und Töne. Als der Waldbrand 2003 praktisch vor der Tür der Smoke Jumpers ausbrach, wurden über 1000 Feuerwehrleute aus dem ganzen Land zusammengezogen. Sie sollten verhindern, dass das Feuer auf bewohnte Täler etwas außerhalb der Stadt übergreift. Roger Archibald war einer von diesen Feuerwehrmännern. Die Erfahrung hat ihn gründlich desillusioniert. Heute sieht er in der amerikanischen Art der Waldbrandbekämpfung vor allem ein großes Geschäft. Ich bin überrascht, das ausgerechnet von einem Feuerwehrmann zu hören. In den Medien der USA werden die technisch hochgerüsteten Männer und Frauen in ihren knallgelben Schutzanzügen als selbstlose Helden vergöttert. Auf einem schmalen Pfad steigen wir hinauf zu Rogers damaligem Einsatzort.
This season here in Missoula, where they've had a lot of rain and it's been a very, very quiet fire season.
Dieses Jahr hatten sie in Missoula eine Menge Regen und die Feuersaison war äußerst ruhig. Wenn man aber einen Feuerwehrmann fragt, wie war die Saison, dann sagt er, furchtbar. Und man denkt, oh, so viele Feuer? Aber er sagt, nein, im Gegenteil, es gab überhaupt kein Feuer und wir haben nichts verdient. Denn Feuerwehrmänner leben vor allem von den Überstunden und Gefahrenzulagen. Ohne Feuer bekommen sie nur ein Basisgehalt für 40 Stunden in der Woche und den Rest der Zeit lamentieren sie darüber, dass kein Brand entsteht.
Nicht nur die Feuerwehrmänner leben vom Feuer. Rund um den jeweiligen Einsatzort floriert eine ganze Wirtschaftsbranche.
Wäschereien und mobile Duschkabinen. Es gibt sogar Leute, die eigens anreisen und T-Shirts verkaufen. Und dann fliegen so viele Leute hierher, das freut die Fluggesellschaften. Man bekommt in der ganzen Stadt kein Hotelzimmer mehr, denn wenn ein Löscheinsatz läuft, sind alle Zimmer belegt. Wenn man das alles zusammenrechnet, ist die wirtschaftliche Bedeutung sehr, sehr groß.
When you really add up the economic impact, it becomes very, very significant.
Der Aufwand war riesig, doch löschen konnten all die Feuerwehrmänner und Frauen den Waldbrand damals nicht. Die Feuerexperten am Flugplatz von Missoula beobachteten aus ihren Dienstzimmern, wie das Flammenmeer nach einer Wetteränderung von selber immer kleiner wurde. 7 Jahre später ist von den Folgen kaum noch etwas zu sehen. Der steile Hang, der damals brannte, ist dicht mit hellgrünen jungen Kiefern bewachsen. Dazwischen stehen riesige Lärchen. Bis in 2 Meter Höhe ist ihre Rinde schwarz verkohlt. Ansonsten haben sie das Feuer unversehrt überlebt.
It's a shade intolerant species dependent on fire.
Das ist eine Baumart, die viel Licht braucht. Sie kann 500, 600 Jahre leben, wenn der Wald ab und zu brennt und so verhindert wird, dass um Licht konkurrierende Koniferen die Lärchen von unten her zu beschatten beginnen.
Steve Arno hat uns auf den Berg begleitet. Als Mitarbeiter der US-Forstverwaltung hat er den Einfluss des Feuers auf den Wald in Montana untersucht. Er kennt die Baumarten, die nur keimen können, wenn ihre Samen in die fruchtbare Asche fallen, die von einem Bodenfeuer zurückbleibt. Und aus der Beobachtung von Baumringen weiß er, dass es in den Wäldern Montanas schon immer gebrannt hat, auch in vorgeschichtlicher Zeit.
There were low intensity fires every decade or two.
Alle ein bis zwei Jahrzehnte gab es kleinere Waldbrände. Als die ersten europäischen Einwanderer kamen und sich in dieser Gegend niederließen, fällten sie diese erstaunlichen Wälder mit ihren riesigen Bäumen, die 15, 20 oder mehr Feuer ohne großen Schaden überlebt hatten. Solche Wälder gibt es seitdem nicht mehr.
Die vor rund 100 Jahren gegründeten US-Forstbehörden folgten einem Rezept, das in Europa gut funktioniert hatte, hier aber völlig fehl am Platz war.
Eine Forstwirtschaft für die Feuchtgebiete der Erde, wo dreimal so viel Regen fällt wie hier. In Missoula haben wir nur 330 mm Niederschlag im Jahr und im Sommer beträgt die relative Luftfeuchtigkeit 10%. Das europäische Konzept war, Waldbrände sind unnötig und schaden, also muss man sie vermeiden. Die neue Forstbehörde hatte es leicht zu fordern, hey, gebt uns Geld, dann stoppen wir die Brände. Mit diesem Versprechen erhielten sie Anfang des 20. Jahrhunderts praktisch einen Blankoscheck. Und auf dieser Grundlage haben sie ein Imperium errichtet. Sie haben nicht erkannt, dass man ohne Feuer viel zu viele kleine Bäume in diesen Wäldern hat.
They did not recognize that without fire you had way too many little trees for these forests.
Ein zu dichtes Unterholz ist die größte Gefahr für den Wald, denn irgendwann wird ein Blitzschlag ihn entzünden, das ist sicher. Wenn das Feuer dann nur wenig Brennbares findet, kriecht es langsam über den Boden, schafft dort Platz, sorgt für natürliche Düngung durch die Asche des Unterholzes und verschont die größeren Bäume. Hat sich dagegen über Jahrzehnte brennbares Material angesammelt, wird das Feuer so heiß, dass ihm der gesamte Wald zum Opfer fällt.
Mutter Erde ist ein Feuerplanet. Das dürfen wir nicht übersehen.
Ich treffe Johann Goldammer, einen der weltweit anerkanntesten Experten in diesen Fragen, an seinem Arbeitsplatz im holzgetäfelten ehemaligen Tower des Freiburger Flughafens. So ein Büro hätte ich auch gerne. Auf der einen Seite geht der freie Blick hinauf in den Schwarzwald, auf der anderen über den Kaiserstuhl und das Rheintal bis zu den Vogesen. Hier betreiben Goldammer und zwei Kollegen im Auftrag der Vereinten Nationen das Global Fire Monitoring Center, eine weltweite Datenbank für alle Wildfeuer und Voraussetzung für den langfristigen Plan, neben den UN-Blauhelmtruppen auch so etwas wie UN-Rothelme zu schaffen, eine Art internationale Feuerwehr. Arbeit hätte sie genug. Jedes Jahr brennen 3 bis 4 Millionen Quadratkilometer Wälder, Savannen und Grasländer. Das entspricht der 10-fachen Fläche Deutschlands. Allerdings klingt das bedrohlicher, als es ist, denn ein Großteil dieser Feuer ist von großem ökologischen Nutzen.
Afrika ist häufig als der Feuerkontinent bezeichnet worden. Die Australier sagen das allerdings von ihrem Kontinent auch. Es gibt große Busch-, Gras- und offene Baumsavannen, die haben sich sehr gut an das regelmäßige Auftreten von Feuern gewöhnt. Und die Tier- und Pflanzenarten, die in diesen Savannenlandschaften vorkommen, die sind tatsächlich abhängig vom Feuervorkommen, weil das Feuer die Erhaltung dieses Offenlandes schafft. Wenn man das Feuer künstlich und erfolgreich herausnehmen könnte, dann wird man sehen, dass nach wenigen Jahren diese Offenlandschaft anfängt zu verbuschen. Es wandern Bäume ein, die Tierwelt, Räuber-Beute-Beziehungen verändern sich völlig, weil die Tiere sich da nicht mehr bewegen können und dann auswandern oder aussterben.
In Griechenland wüten weiter verheerende Brände. Zahlreiche Dörfer sind inzwischen von meterhohen Flammen umzingelt.
Griechenland im August 2007. Mehr als 200.000 Hektar Wald und Buschland stehen in Flammen. Am Ende werden 63 Tote gezählt. Auch hier ist die Landschaft eigentlich seit Jahrtausenden an das Feuer gewöhnt. In der heißen und trockenen Mittelmeerregion entstehen jedes Jahr viele hundert Brände. Doch diesmal lodern die Flammen viel höher als üblich.
Als Folge der Landflucht, als Folge der Verwilderung, der Anhäufung von pflanzlicher Biomasse, der Nichtverfügbarkeit von Menschen im ländlichen Raum, das Nichtvorhandensein von Feuerwehren hat dazu geführt, dass diese Feuer sich, und das ist einmalig in der mehr als 1000- bis 2000-jährigen Kulturgeschichte Griechenlands, ein solches Feuer, was früher normal war, eben völlig anders darstellte und zu einer Katastrophe wurde.
Das Dorf Grillos im Westen des Peloponnes ist fast vollständig von Flammen eingeschlossen.
In Griechenland ist es die Vernachlässigung, in Portugal kurz darauf die Überbeanspruchung der empfindlichen Kulturlandschaften, die aus einfachen Bränden verheerende Feuer werden lässt.
Diese gewaltigen Aufforstungen mit exotischen Baumarten wie Eukalyptus oder auch Kiefern, die als große Plantagen, als Zellstoffplantagen aufgebaut werden. Die sind hochgradig entzündlich und wenn sie dann brennen die so, dass man diese Feuer nur sehr, sehr schwer kontrollieren kann. Ich bin einmal vor einigen Jahren von Coimbra nach Lissabon gefahren, kam an einer relativ frisch gebrannten Fläche vorbei, wo also eine Eukalyptusplantage sozusagen abgebrannt war. Es standen nur noch die schwarzen Strünke da und darunter konnte man die alten Spuren der Terrassenlandschaft sehen, die Trockenmauern, die Grundsteine, teilweise noch intakte Häuser. Ein Spiegelbild von dem, was da mal war. Eine sehr produktive Kulturlandschaft mit einer ungeheuer großen Tragfähigkeit für Mensch und Biodiversität. Und die wurde überwachsen von der grünen Wüste.
Nicht jedes Feuer entsteht durch Blitzschlag oder Unachtsamkeit. Manchmal legen es Bodenspekulanten gezielt, um für das abgebrannte Land eine Baugenehmigung durchzusetzen. Und manchmal dient es der Landwirtschaft. Es ist Anfang November und Pedro Alves hat wieder einmal zur Fackel gegriffen. Eine dicke schwarze Rauchsäule steigt von seinem kleinen Feld in den Himmel über der Zona Bragantina, einem landwirtschaftlich intensiv genutzten Gebiet nahe des Amazonasdeltas im Nordosten Brasiliens. Zurück bleibt eine zentimeterdicke Schicht schwarzer Asche. Feuer ist prima, erklärt mir Pedro Alves. Denn in der Asche steckt genug Dünger für den Mais und den Maniok, den er auf seinem Acker pflanzen will.
Uma tarefa gasta uns 30 minutos pro fogo devorar. É rápido, né? Conforme o vento, né? Tendo vento.
Mein Feld ist ein Drittel Hektar groß, sagt Pedro Alves. Innerhalb von 30 Minuten ist es abgebrannt. Und bei Wind geht es noch schneller. 2 Jahre nach dem Feuer ist der Dünger in der Asche erschöpft. Dann überlässt der Bauer das Land für 5 bis 7 Jahre der Natur. In dieser Zeit wächst auf dem verlassenen Acker ein dichter Buschwald. Hat er eine Höhe von 2 bis 3 Metern erreicht, kann der nächste Anbauzyklus beginnen. Dieser Kreislauf aus Feuer, Anbau und Brache ist überall in den Tropen verbreitet, von Indonesien über das südliche Afrika bis nach Brasilien. Ganz so einfach lässt sich der tropische Buschwald allerdings nicht entzünden. Bevor er zur Fackel greifen kann, muss Pedro Alves seinen überwachsenen Acker roden. Erst wenn das Holz ausgetrocknet ist, brennt es. Manche Bäume sind nach 6 Jahren schon beindick und sehr hart. Die Arbeit mit der Fäuse, einer langstieligen Sichel, ist schweißtreibend und nicht ungefährlich. Immer wieder werden die Bauern dabei von Schlangen, Spinnen oder Wespen angegriffen. Kein Wunder, dass kaum noch jemand bereit ist, für einen Tagelohn beim Sicheln zu helfen.
Man wartet und irgendwann meldet sich jemand, der den Job machen will. Aber dann hat er erst noch woanders zu tun und man wartet weiter. Das passiert oft, aber der Regen wartet ja nicht. Und wenn der Regen kommt, bevor die Arbeit gemacht ist, dann können wir nicht rechtzeitig pflanzen. Denn die Zeit zum Roden und Brennen ist vorbei.
Die Vorbereitungen sind anstrengend. Trotzdem ist das Abbrennen die einfachste Methode, ein Feld für den Getreide- und Gemüseanbau vorzubereiten. Der Dünger in der Asche ist kostenlos und sofort verfügbar. Und nach dem Abbrennen hält sich das Unkraut über Monate in Grenzen. Selbst in Deutschland war Wanderfeldbau in Kombination mit Brandrodung bis ins 18. Jahrhundert hinein üblich.
Hier im Schwarzwald das Reutebrennen, das gab es in allen deutschen Mittelgebirgen. Damals hatten die Landwirte, es gab ja eine ungeheure Landnot, die Erlaubnis, einen Wald einzuschlagen. Da wurde das Holz verwendet als Bauholz, als Brennholz. Die Rinde wurde zur Gerberei verwendet. Dann wurde das restliche Material abgebrannt. Die Asche war Dünger, das reichte für 2 bis 3 Jahre Landwirtschaft, auch ein bisschen Waldweide. Und dann wurden die Wälder aber wieder geschlossen, dann durfte der neue Wald aufwachsen. Das tat er aus Stockausschlag. Nach 25 Jahren fing das Ganze wieder von vorne an. Das Muster der Wälder hier im Schwarzwald lässt sich teilweise rekonstruieren aus diesen alten Techniken des Brandwaldfeldbaus.
Solange die Bauern nur die Felder abbrennen, die sie selber zuvor bepflanzt hatten, tragen sie damit kaum zum Klimawandel bei. Denn die Pflanzen hatten den Kohlenstoff, der mit dem Rauch aufsteigt, ja zuvor per Photosynthese aus der Luft entnommen. Zum Problem werden die landwirtschaftlichen Feuer erst, wenn sich der Zyklus unter dem Druck zunehmender Bevölkerung immer weiter beschleunigt, die Böden verarmen, der Ernteertrag sinkt und Regenwald durch Brandrodung neu erschlossen wird.
Langfristige Untersuchungen der tropischen Verbrennungen zeigen eben einen deutlichen Anstieg über die letzten 50 Jahre. Und das ist hauptsächlich anthropogen.
Monatelang war der Umweltphysiker Justus Nothold mit dem deutschen Forschungsschiff Polarstern unterwegs, um in der Atmosphäre nach den Folgen der tropischen Brände zu suchen. Auf halber Strecke zwischen Südamerika und Afrika hat er sie entdeckt.
Was wir finden, sind Spurengase, die man diesen Bränden zuordnen kann, die aus diesen Bränden entstehen. Die haben wir gefunden in einem Höhenbereich 14 bis 18 Kilometer auf dem Atlantik. Und wenn wir jetzt rückwärts Trajektorien berechnen, das heißt, wir schauen uns an, wo kommt die Luftmasse her, dann stellen wir fest, sie kommen aus den Regionen, wo großflächig Brände stattgefunden haben.
Noch sind 30% aller irdischen Böden von Wald bedeckt. Auf der Nordhalbkugel nimmt die bewaldete Fläche seit Jahrzehnten sogar leicht zu, auf der Südhalbkugel dagegen sinkt sie dramatisch. Jedes Jahr geht Regenwald von der Ausdehnung Bayerns durch Brandrodung verloren. Dabei entstehen rund 20% aller menschengemachten Treibhausgasemissionen. Und doch ist nicht jedes Feuer schlecht. Unerwünschte Brände sollten verhindert oder gelöscht, sinnvolle Brände gezielt gelegt werden, meint Johann Goldammer. Weltweit organisiert er Fortbildungsveranstaltungen zu diesem Thema. Er nennt es Feuermanagement.
Feuermanagement beinhaltet letztlich drei Säulen. Eine Säule ist Prävention von Wildfeuern. Und Maßnahmen der Prävention bestehen jetzt nicht nur darin, dass man irgendwo Löschteiche oder Feuerwachtürme hinstellt, sondern dass man das Land so bewirtschaftet, dass es eben weniger anfällig ist für ein Wildfeuer. Dann kommt die andere Säule ganz klar, das ist die Waldbrandbekämpfung, die Fähigkeit, mit einem Wildfeuer umzugehen, das unter Kontrolle zu bringen. Und da sehen wir nicht nur in Deutschland, sondern in den meisten europäischen Ländern, dass die Feuerwehren keinerlei einschlägige Ausbildung haben. Und die dritte Säule ist der Umgang mit kontrolliertem Feuer. Das heißt, Feuer dort einzusetzen, wo ein Waldökosystem oder auch das Offenland tatsächlich das Feuer benötigt, um seine Stabilität, seine Funktion, seine Biodiversität zu erhalten. So, und das Ganze, diese drei Säulen ergeben ein Paket, das wir im Rahmen von Ausbildung oder aber auch im Rahmen einer Grundsatzstrategie in einem Land versuchen einzubauen.
Wobei solch eine Strategie nichts Statisches sein darf, denn die Umweltbedingungen verändern sich schnell und das Feuermanagement muss immer neu an sie angepasst werden.
Der ländliche Raum entleert sich. Gehen Sie nach Brandenburg und schauen, wie viele junge Leute noch in den Dörfern leben. Und wir sehen das zunehmend, aber auch hier in Baden-Württemberg. Drückt sich übrigens auch darin aus, dass die freiwilligen Feuerwehren zunehmend Schwierigkeiten haben, Nachwuchs zu finden. Und wir sehen das ansonsten übrigens in ganz Europa. Und wenn man in die Mittelmeerregion schaut, auf den Balkan, ist es ganz dramatisch. Es bahnt sich da etwas an, das müssen wir ganz scharf im Auge behalten, nämlich die Verwilderung unserer Landschaft bei gleichzeitigem absehbarer Veränderung des Klimas. Und Klimaveränderung bedeutet, dass wir extreme Trockenzeiten bekommen werden.
Brandenburg ist das Land mit der höchsten Waldbrandgefährdung in ganz Deutschland.
Christian Naffin ist Forstingenieur in Altruppin. Wochenlang war in Brandenburg kein Tropfen gefallen, doch unser lange vereinbartes Treffen findet ausgerechnet am ersten Regentag statt. Die große Kiefer, unter der wir Schutz gesucht haben, hält die dicken Tropfen kaum auf.
Wenn Sie heute so einen schönen Landregen haben, der hält vielleicht schon mal 3-4 Tage vor, aber wenn dann wieder die Sonnenstrahlung einsetzt und beispielsweise der Wind geht und die Feuchtigkeit aus den Waldbeständen heraustreibt, dann ist, also in 2 Tagen haben sie wieder Waldbrandstufe 4. Brandenburg hat leichte Böden, vorwiegend Sandböden. Die haben überhaupt keine wasserhaltende Kraft. Die Niederschläge kommen, versickern im Boden und stehen dann praktisch gar nicht mehr zur Verfügung. Das zweite ist, über 70% der Böden haben nur eine arme oder eine ziemlich arme Nährkraftausstattung, sodass auf diesen Böden auch nur die Kiefer wächst. Dann gibt es praktisch die klimatischen Verhältnisse im Land Brandenburg, die zu Hochsommerzeiten teilweise mit denen in Südeuropa vergleichbar sind. Das bedeutet außerordentlich hohe Temperatur, wenig Wasser, hohe Sonneneinstrahlung logischerweise. Und das im Verbund mit dieser Kiefer, die eben auf diesen trockenen Böden auch am besten wächst, ergibt das eine hohe Waldbrandgefährdung.
110 bemannte Feuerwachttürme waren bis vor wenigen Jahren über das Land Brandenburg verteilt, um jeden Brandherd möglichst schnell zu entdecken und zu löschen. Inzwischen hat ein automatisches Beobachtungssystem mit optischen Sensoren diese Aufgabe übernommen. Über Funk senden sie ununterbrochen Bilder des Waldes an einen zentralen Computer. Entdeckt dessen Software eine Qualmwolke, wird Alarm ausgelöst.
Dann fängt das Amt des Kollegen in dieser Waldbrandzentrale an. Er muss dann quasi entscheiden, ist das eine Staubwolke, die von einer Erntemaschine aufgewirbelt wurde? Ist es von einem Kraftwerk eine Dampfwolke oder irgend so etwas Ähnliches? Oder ist es direkt eine Qualmwolke von einem Waldbrand, der da entstanden ist? Ist das der Fall? Dann fährt er nochmal mit der Kamera ran, vergrößert das Bild und kann dann nochmal nachträglich beurteilen, ist das wirklich ein Waldbrand? Wenn das so ist, dann kann er ganz genau den Richtungsstrahl, wie wir beim Kompass sagen, die Marschrichtungszahl festlegen und sagen, in die und der und jener Richtung ist diese Qualmwolke. Ein zweiter Turm macht dasselbe und der Kreuzungspunkt beider Peilstrahlen von der Kamera ergibt einen absolut exakten Standort und es wird sofort ein Alarm für die Feuerwehr ausgelöst.
Das System funktioniert einwandfrei. Über 200 Waldbrände hat es im Sommer 2010 erkannt, das ist langjähriger Durchschnitt. Der Schaden, den der Klimawandel im Wald anzurichten droht, lässt sich allerdings nicht allein mit der Feuerwehr verhindern. Christian Naffin und seine Kollegen haben dafür einen langfristigen Plan.
Wie machen wir den Wald für den Klimawandel fit? Wir sind in Brandenburg bestrebt, den Wald so umzubauen, dass er am widerstandsfähigsten gegen die Waldgefahren gewappnet ist. Und das hieße, einen Wald zu haben, der einer Baumartenzusammensetzung entspricht, wie sie da wäre, wenn der Mensch keinen Einfluss hätte. Also die naturnahe, die natürliche Baumartenzusammensetzung. Und da würden in Brandenburg mehr Eichen da sein, weil das Laubholz insgesamt eine kleinere Zündbereitschaft hat als die Kiefer selbst.
Zusätzlich experimentieren die Forstbehörden seit kurzem auch damit, besonders gefährdete Wälder mit kontrollierten Feuern vor einem Großbrand zu bewahren. Johann Goldamer hatte den Anstoß dafür gegeben.
Wir sprechen bei einzelnen Projekten in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz oder vor allen Dingen auch in Brandenburg im Moment über wenige Handvoll Hektare. Unser neuestes Projekt in Brandenburg, das auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz liegt, hat eine Größenordnung von 180 Hektar. Das ist dann jetzt schon mal eine etwas größere Hausnummer.
In Kanada und den USA gehören kontrollierte Feuer bereits seit 30 Jahren zum Repertoire der Forstbehörden, vor allem in den Nationalparks.
Okay. So 200 liters per minute.
Wie man verhindert, dass sich aus einem kontrollierten ein unkontrollierbarer Brand entwickelt, wird am Feuerwissenschaftlichen Forschungsinstitut von Missoula in Montana untersucht. Für die Experimente steht Mark Finney und seinen Forscherkollegen ein großer, feuerfest ausgekleideter Raum mit einem gewaltigen Abzug zur Verfügung.
This apparatus here, we call it the flame wall.
Flammenwand heißt der Apparat, den Finney jetzt mit einem Bunsenbrenner entzündet. Schnell züngeln die Flammen an der Metallwand hinauf. Je heißer sie brennen, desto mehr Wirbel bilden sich. Ein Ventilator kann das Feuer zusätzlich mit Sauerstoff versorgen. Die Forscher wollen wissen, welchen Einfluss Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, die Holzart oder der Abstand zwischen den Bäumen auf die Ausbreitung eines Waldbrands haben.
Those are difficult to study directly.
So etwas ist schwer direkt zu untersuchen, denn in der Natur ist jedes Feuer anders. Man kann es nicht kontrolliert wiederholen. Es ist einmalig.
Als sich das große Feuer 2003 ein paar Kilometer vom Labor entfernt über die Hügel in Richtung der bewohnten Täler fraß, konnten die Feuerexperten ihre Theorie mit einem Blick aus dem Fenster überprüfen. In den Medien ist häufig von einer Feuerwalze die Rede, die ein Wohngebiet überrollt. Doch diese Vorstellung ist völlig falsch, weiß der Feuerökologe Jack Cohen. Und wer im Wald wohnt, sollte das wissen.
Your warning is the fire. That's what you pay attention to.
Man guckt gebannt auf die bedrohlichen Flammen. Worauf man kaum achtet, das sind die fliegenden Funken. Warum nicht? Bei ihnen spürt man keine Todesgefahr. Aber dann merkt man, dass plötzlich das ganze Gebiet rund ums Haus Feuer fängt. Und so etwas hat man noch nie gesehen. Man dachte immer, das Feuer käme über den Boden auf einen zu. Und plötzlich entzünden die Funken es überall gleichzeitig. Man will sich retten, aber in jeder Richtung brennt es schon, vor allem in Windrichtung. Man flieht vor den Flammen und rennt direkt ins Feuer.
And now you evacuate yourself too late into an area that's already burning.
In den USA brennen jedes Jahr 500.000 Häuser ab, doch nur 1.000 davon als Folge von Waldbränden, meist in locker bewachsenen Tälern. Jack Cohen hat hinterher viele davon besucht. Auf seinen Fotos sind von den Häusern nur noch ein paar verkohlte Reste zu sehen. Dazwischen stehen grüne Bäume. Und manchmal hat, wie durch ein Wunder, sogar ein ganzes Haus das Feuer ohne jeden Schaden überstanden. Doch mit einem Wunder hat das überhaupt nichts zu tun, erklärt Jack Cohen.
So, instead of looking at this as being some miracle,
anstatt an irgendwelche Wunder zu glauben, sollte man sich fragen, was die Voraussetzungen für einen Brand sind. Unsere Forschungsergebnisse zeigen, bei Waldbränden kommt es darauf an, ob sich in einem kleinen Umkreis von 30 Metern rund ums Haus brennbares Material befindet. Ich nenne dieses Gebiet die Hausentzündungszone.
Wer sein Dach mit Eternit statt mit Holzschindeln deckt, hölzerne Gartenzäune nicht direkt an die hölzerne Terrasse heranführt, kein Brennholz an der Hauswand lagert und heruntergefallene Äste und Nadeln regelmäßig wegfegt, ist gut gegen einen Waldbrand gewappnet. Schon ein Jahr nach dem Feuer wird von den Folgen kaum noch etwas zu sehen sein. Und es gibt keinen Grund mehr, Wildfeuer, die schon immer zur Ökologie der nordamerikanischen Wälder gehörten, auf Teufel komm raus zu bekämpfen. Nicht das Feuer ist das Problem, sondern die Unvernunft der Menschen, die nah am Wald leben. Trotzdem stellt der US-Kongress jedes Jahr 2 Milliarden $ für die Waldbrandbekämpfung zur Verfügung. Und die Fernsehstationen bekommen ihre beeindruckenden Bilder gewagter Einsätze von Löschflugzeugen und mutigen Feuerwehrmännern mit rußverschmierten Gesichtern. Roger Archibald war einer von ihnen.
As wildfires have become more and more prevalent,
die Waldbrände nehmen überhand und die Öffentlichkeit verlangt, dass sie unterdrückt werden. Das ist wie im Kalten Krieg. Damals war die Forderung, wir müssen uns gegen die Russen verteidigen. Daraufhin hat der militärisch-industrielle Komplex Waffen entwickelt. Der Kongress hat sie gekauft und weil wir Waffen hatten, brauchten wir immer mehr davon. Ein Teufelskreis. Der feuerindustrielle Komplex funktioniert genauso. Je mehr Geld für die Feuerbekämpfung ausgegeben wird, desto mehr Gemeinden merken, oh, das ist gut für die Wirtschaft. Und für einen Politiker ist es verdammt gefährlich zu sagen, wir sollten das Feuer lieber brennen lassen, denn das ist gut für das Ökosystem. Sorry, wenn Ihr Haus dabei abbrennt, aber Sie sollten eben nicht ungeschützt mitten im Wald wohnen. Mit so einer Haltung würden Sie nicht nur nicht wiedergewählt, Sie würden sogar sehr schnell aus dem Amt gejagt.
They want to save your life. We can build another house.
The water you put
sir,
on that
sir.
Little bitty
we have, come on.
We have power lines
let's
right
go.
Above us.
If they go, we get electrocuted.
Let's go.
Come on.